Guten Morgen. Wer von euch mag Konflikte? Hand mal heben. Ja, einer hat so ein bisschen so gemacht. Aber darum wird es heute gehen in der Predigt. Konflikte nicht scheuen, aber trotzdem den Frieden erringen. Ich möchte jetzt erstmal drei Verse vorlesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 11 bis 13. Und ich lese aus der Guten Nachricht. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, freut euch. Nehmt meine Worte zu Herzen und lasst euch wieder auf den rechten Weg bringen. Seid einer Meinung und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, der uns seine Liebe und seinen Frieden schenkt, bei euch sein. Grüßt einander mit dem Friedenskuss. Die ganze Gemeinde hier lässt euch grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft stiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herr, ich danke dir für den Tag, den du uns heute schenkst. Ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, Herr, dass du zu uns sprichst. Amen. Ich habe gesagt, es geht um Konflikte, Konflikte nicht scheuen. Und dann lese ich solche Verse vor. Schön harmonische Worte, die der Paulus hier am Ende seines 2. Korintherbriefes schreibt. Sie sprechen von Einheit und Frieden untereinander. Wer strebt das eigentlich nicht an? Als ich eben gerade gefragt habe, wer mag Konflikte, hat nur eine so ganz zögerlich so ein bisschen die Hand gehoben, mehr nicht. Und ihr kennt ja alle den deutschen Sprichwort, es ist schön, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wobei ich gestehen muss, Friede und Freude verstehe ich, aber was der Eierkuchen dazu zu tun hat, habe ich keine Ahnung. Vielleicht auch, weil ich keinen Kuchen mag, vielleicht sollte ich mal Eierkuchen probieren und dann kann ich es vielleicht besser verstehen, aber so ist es nun mal. Und wenn man diese Verse so vereinzelt liest, dann könnte man sagen, ja, das ist typisch für eine Gemeinde. Alle sind freundlich zueinander, alle sind liebevoll und in gewissermaßen harmlos. Ich sehe einige Gesichter und so skeptische Blicke und schiefes Lächeln. Ja, aber das ist meistens eigentlich nur im ersten Blick so. Und auch hier bei Paulus ist es so. Wenn wir einfach nur ein paar Seiten zurückblättern, dann merken wir, dass nichts mehr mit Friede, Freude, Eierkuchen ist in der Gemeinde. Denn einige Korinther haben den Paulus nach allen Regeln der Kunst gemobbt. So würde man heutzutage sagen, was dem Paulus damals passiert ist. An sich hätte eigentlich alles in Ordnung sein sollen. Paulus gründete diese Gemeinde und so müsste man davon ausgehen und annehmen, dass die Gemeinde und sich sein Gründer eigentlich gut verstehen und gut miteinander auskommen. Und man würde von den Menschen dort erwarten, dass das, was Paulus ihnen erzählt und sagt, auch annehmen und ihm Respekt entgegenbringen. Doch es kommt ganz, ganz anders. Die Gemeinde fängt an, sich gegen Paulus zu wenden und vor allen Dingen geschieht das hintenrum. Sie fangen an, schlecht über ihn zu reden, sie fangen an, seine Lehre nicht mehr anzunehmen und ihm kommt das zwar zu Ohren, aber sie sagen das nicht ins Gesicht. Bei unserem letzten Forum in der kleinen Runde, die wir hier im Saal hatten, haben wir das auch gemerkt. Das kann schnell passieren, dass man hinterm Rücken irgendetwas sagt, dass hinterm Rücken Kritik ausgeübt wird, weil das nämlich leichter ist, hinterm Rücken zu kritisieren und anzugreifen. Für die Korinther ist Paulus nicht mehr gut genug. Sicherlich gibt es andere, die besser predigen können, die Menschen auf eine ganz andere Art und Weise begeistern können. So richtige Charismatiker, die die Massen bewegen. Und außerdem ist Paulus viel zu stur und ein Besserwisser. Er hat sowieso nur seine Lieblingsthemen, von denen er immer redet. Und seien wir ehrlich, Paulus ist eigentlich nur ein Spieler der zweiten Liga. Er ist nicht mit Jesus unterwegs gewesen. Er hat nicht von dem Meister gelernt. Also, was will er uns Großartiges erzählen? Manche Kritikpunkte, die man im Korintherbrief liest, könnte man sogar vielleicht nachvollziehen. Aber andere sind einfach nur persönlicher Natur und verletzend. Und Paulus muss mit der Situation zurechtkommen, dass er in dem Moment gar nicht da ist und sich nicht wirklich persönlich verteidigen kann, sondern das nur über einen Brief machen kann. Und in diesem Brief, in dem zweiten Brief an die Korinther, lässt Paulus an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Im Spanischen gibt es ein Sprichwort, das heißt, klarer ist nur noch das Wasser. Ich meine nicht das von der Ime, aber das, was aus der Leitung kommt. Paulus geht offen mit der Kritik um, ohne zu zögern, geht da jeden Kritikpunkt an und greift auch die falschen Aposteln, die falschen Propheten, die nun in Korinth für Aufsehen sorgen. In der Gemeinde herrscht Unrecht. Und er sagt auch, ich werde bald hinkommen zu euch, um das dann wieder in Ordnung zu bringen. Aber er macht sich auch in dem Brief an die Arbeit. Paulus schimpft, kritisiert und arbeitet auch mit Ironie und Sarkasmus. Wenn das, was dort vorgelesen wurde dann in der Gemeinde, hier bei uns in einer Gemeindeversammlung diskutiert werden würde, dann glaube ich, würde man sagen, oh oh, die Luft brennt. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Also ich lade euch ein, lest mal wirklich den 2. Korinther am Stück. Weil dann werdet ihr richtig merken, was da für Feuer drin steckt. Aber, und es gibt eben ein schönes Aber, wo Paulus seinen Brief beendet, wo eigentlich alles gesagt ist, was gesagt werden muss, kommen diese Verse. Und ich habe das jetzt nochmal frei formuliert. Endlich, liebe Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtweisen. Lasst euch ermahnen. Habt das gleiche Gefühl. Haltet den Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens bei euch sein. Paulus entflieht dem Konflikt nicht, möchte aber nicht im Streit auseinandergehen. Möchte nicht im Streit enden. Er möchte keine Türen zuschlagen, sondern einen guten Kontakt zwischen sich und der Gemeinde behalten. Und vor allem, dass auch innerhalb der Gemeinde wieder Friede herrscht, damit die Gemeinde weiter wachsen kann, damit die Gemeinde weiter vorwärts laufen kann. Leider erfahren wir nicht weiter, wie es mit den Korinthern weitergeht. Es gibt keinen dritten Brief, obwohl einige Theologen sagen, doch, es gab einen, aber der ist verloren gegangen. Aber wir haben den nicht, also können wir nicht darüber reden. Die Gemeinde wird auch nicht in den 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung erwähnt. Also keine Ahnung, was aus dieser Gemeinde geworden ist. Aber interessant ist eben, dass Paulus, obwohl er so viel Kritik gekriegt hat, obwohl er so viele Schläge gekriegt hat, so viele Verletzungen erlebt hat, strebt er nach Einheit. Und ich denke, dieser Schluss des Briefes ist eine interessante Anleitung, wie wir mit solchen Streitigkeiten, Differenzen, mit solchen Erfahrungen des Verrats oder der Verleumdung umgehen können und sollten. Lasst euch korrigieren, lasst euch ermahnen, sagt Paulus. Und oft ist es so, dass wenn Menschen in Konflikt sind, es nicht so einfach ist. Also externe Beratung. Dies gilt eben nicht nur für Konflikte zwischen Gemeinde und Verantwortliche und Leitung oder sonst was, sondern auch in meinen persönlichen Konflikten, die ich vielleicht in meinem privaten Bereich habe. Der Blick von außen kann oft eine große Hilfe sein. Wenn mir jemand sagt, wo meine Fehler sind, wo ich in diesem Konflikt falsch liege, wo ich mich ungeschickt verhalte. Von außen bedeutet nämlich auch, dass diese Person eine neutrale Position braucht, der eben nicht beide Seiten kennt. Im Fußball redet man davon von den Schiedsrichtern. Obwohl ich sagen muss, in der spanischen Liga, wenn Barça oder Madrid spielt, egal welche von beiden, da ist nichts Neutrales. Da weiß man immer ganz genau, für wen der Schiedsrichter pfeifen wird. Und oft sind wir nämlich bestrebt, wenn wir Konflikte haben, nur bei den Menschen uns Rat zu holen, von denen wir hoffen oder erahnen, dass sie sowieso auch unsere Meinung unterstützen. Dass sie unseren Standpunkt haben. Wir umgeben uns von den Menschen, die auf meiner Seite sind und mir Recht geben. Und dann können wir nämlich sagen, siehste, der oder die haben genau das Gleiche gesagt wie ich. Die sind genau meiner Meinung. Aber damit geht der Konflikt nicht zu Ende, sondern der Konflikt, der geht weiter auf die gleiche Art und Weise, nur mit noch mehr Beteiligten. Dann sind dann eben noch mehr Menschen dran. Korrigiere dich. Keiner von uns hat die Wahrheit gepachtet. Und keiner von uns hat immer recht. Da gibt es kein Patent drauf, den wir irgendwo anmelden können oder kaufen können oder sonst was. Wir sollten wirklich dann lieber Leute finden, die uns ehrlich sagen, wo ich falsch liege. Und diese Menschen auch gut behandeln. Weil in solchen Situationen sind diese Menschen viel wertvoller als 5, die aus reiner Freundschaft einfach uns Recht geben und nicht offen und ehrlich ihre Einschätzung weitergeben. Im Spanischen gibt es ein Sprichwort, das heißt, wer dich wirklich liebt, wird dich zum Weinen bringen. Und dein wahrer Freund, der wird dir die Wahrheit ins Gesicht sagen. Und es wird vielleicht dann wehtun, aber das wird eine reinigende Ohrfeige sein. Und im Umkehrschluss heißt das auch, wenn dich oder mich ein Bruder oder ein Freund nach unserem Feedback fragen, dann lasst uns einen Gefallen tun und ehrlich zu ihm sein. Und nicht nur aus reiner Angst, dass der mich dann nicht mehr anspricht oder mich böse anguckt oder sonst was, das sagen, was diese Person hören will. Das ist oft früher so in der Jugend gewesen, dass wenn ich eine Frage gestellt habe, ich immer dann gleich gesagt habe, aber bitte antwortet jetzt nicht das, was ihr denkt, was ich hören will, sondern antwortet ehrlich, was diese Frage für euch bedeutet. Ich weiß, dazu gehört auch sehr viel Feingefühl. Man muss es schaffen, auf eine Art und Weise die Sachen zu sagen, liebevoll, die auch gehört und verstanden werden. Und wir müssen immer davon ausgehen, dass nicht jeder so denkt wie wir. Es gibt Menschen, die sind hörempfindlich und nehmen das vielleicht an. Es gibt andere, die aber völlig taub dafür sind. Manche sind in der Lage, mit ehrlicher Kritik umzugehen. Manche fühlen sich dann gleich angegriffen und betrogen, wenn man nicht so wie erwartet Partei für sie genommen hat. Aber es ist ein guter Dienst, jemandem das wirklich zu sagen, was er nicht hören will. Es gibt ein Sprichwort, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat und woher das kommt. Das heißt, die Wahrheit sollte anderen wie ein Umhang zum Anziehen angeboten werden und nicht als Schlag auf den Kopf mit einem nassen Handtuch. Also das tut weh. Ich weiß nicht, die meisten von euch kennen das ja auch. Mein Sohn und ich ärgern uns immer gerne damit, wenn wir am Abwasch sind oder so und dann mit dem Geschirrtuch, wenn er sich umdreht, dann bam, das knallt dann immer so schön. So sollte natürlich die Wahrheit nicht sein, sondern wirklich eher, dass man einen Mantel nimmt und es um ihn rumlegt. Und Paulus formuliert auch noch einen zweiten Wunsch. Seid einer Meinung, bewahrt den Frieden. Obwohl man sagen muss, Wunsch ist eine Fehlbezeichnung. Für Paulus ist Frieden die einzig denkbare Option. Das heißt, wenn wir wirklich Konflikte lösen wollen, wenn sich Menschen versöhnen sollen, dann ist der einzige Weg der Frieden, um weiter zusammenzuleben. Der permanente Streit, die Schaffung interner Schützengräben, ist für Paulus undenkbar. Für uns als Nachfolger Jesu ist die gelebte Nächstenliebe ein klarer Auftrag, eine klare Herausforderung. Ich weiß, nicht jeder hat sich unbedingt lieb. Auch in einer Gemeinde nicht. Auch in einer normalen Familie nicht. Es gibt Menschen, die nun mal nicht miteinander klarkommen. Und ich gebe offen zu, es gibt auch bei mir Menschen, wo ich froh bin, wenn ich sie eine Zeit lang nicht sehe. Trotzdem ist es mein Wunsch, dass wenn ich sie sehe, ich trotzdem mit ihm einen Kaffee trinken kann. Und trotzdem ist es auch so, dass das ein Auftrag ist für uns. Egal wie schwer uns das fällt. Manchmal ist es auch Konflikte, die von früher kommen, deswegen noch nicht Versöhnung da war und deswegen immer noch Streit da ist. Manchmal sind aber auch die Menschen so unterschiedlich, dass sie einfach immer wieder aufeinander aufprallen. Dies ist ein Teil unseres Lebens und scheint in unserer Welt auch unvermeidlich zu sein. Wir leben in einer Welt, in der die Spuren des Sündenfalls zwischen uns Menschen einfach sichtbar sind. Wir sind Sünder und wir werden immer wieder versagen. Wir werden immer wieder aneinander geraten. Aber obwohl die Aufgabe manchmal unmöglich zu bewältigen scheint, ist sie deswegen nicht aufgehoben. Wer kennt das nicht von der Schule? Man hat einen Test vor sich und man sagt, ey, ich kapiere das nicht. Ich krieg's nicht in meinen Kopf hinein. Trotzdem musst du den Test schreiben. Ich glaube, kein Lehrer, also zu meiner Zeit gab es sowas nicht, dass ich gesagt habe, also Frau Vogel, die hieß wirklich so, meine Lehrerin in der Grundschule, Frau Vogel, ich verstehe das nicht, ich werde den Test nicht schreiben, aber ist okay, oder? Das Erste, was sie dann gemacht hat, den Hörer genommen und meinen Vater angerufen, wenn sowas war. Und deswegen, auch wenn es für uns fast unmöglich erscheint, wir haben diesen Auftrag. Das Gebot Jesu, den Nächsten zu lieben, bleibt bestehen. Der Unterschied, das unterscheidet uns Christen von den Menschen, die eigentlich den Mitmenschen eher die Pest wünschen. Jesus zeigt uns den Weg der Liebe und der Vergebung. Auch wenn wir uns manchmal auf die Zunge beißen müssen, um nicht das zu sagen, was wir wirklich denken, oder uns zu ärgern, müssen wir uns eingestehen, dass wenn wir es nicht erreichen, wir dann dankbar sein können, dass uns Gott auch dieses Scheitern wieder vergibt. Und das ist doch eigentlich eine schöne Sache, eine Erleichterung für uns. Wir wissen, wir können immer wieder zu Jesus kommen und sagen, Gott, ich habe schon wieder nicht geschafft, mich mit meinem Bruder oder Schwester zu versöhnen oder Frieden zu schaffen. Vergib mir doch und gib mir Kraft beim nächsten Mal, das vielleicht hinzukriegen. Das Gebot nach Einheit und Frieden zu bestreben, bleibt bestehen. Der Weg der Liebe bleibt unser Weg. Es gibt keinen anderen Weg für uns. Und das klingt nach harter Arbeit, ganz klar. Nach anstrengenden Kämpfen untereinander, aber vor allen Dingen auch nach anstrengenden Kämpfen mit mir selbst. Weil ich muss mich bereit erklären, das erreichen zu wollen. Ich kann es nicht von dem anderen erwarten, aber ich selber nicht bereit sein. Eins der Sachen, die ich beim Ehevorbereitungskurs immer den Pärchen sage, ist, wenn du in die Ehe gehst, um zu gucken, wie der andere dich glücklich machen kann, dann wird die Ehe scheitern. Wenn du in die Ehe gehst und versuchst, den anderen glücklich zu machen, dann wird die Ehe funktionieren. Weil ich mich von dem anderen nichts erwarte, sondern gebe. Und der andere, wenn er das genauso macht, dann ist es doch wunderbar. Natürlich wird es auch in der Ehe Streit geben. Also, wir sind jetzt in ein paar Wochen, 30 Jahre verheiratet und es war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Wir müssen uns einfach wirklich bereit erklären. Genauso wie Paulus das gemacht hat. Paulus hat den Konflikt nicht gescheut, aber er war bereit, wieder Frieden zu machen. Und deshalb nochmal den letzten Vers, den wir eigentlich alle kennen, die meisten sogar bestimmt auch auswendig. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das sind Worte, die uns sehr bekannt vorkommen, aber die wir fast routinemäßig ignorieren. Doch das, was da steht, ist nicht nur eine Anspielung auf den dreieinigen Gott. Noch wichtiger ist, dass Paulus seinen konfliktreichen Brief mit einem Wort der Hoffnung abschließt. Das heißt, in Bezug auf die freundliche und gütige Hand Gottes bei dem, was sein Name ausmacht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Sie erinnert mich daran, dass mir vergeben wurde. Da, wo ich im Kampf um das Erreichen des Friedens und der Liebe versagt habe. Die Liebe Gottes, die mir sagt, du bist von Gott geliebt und du kannst diese Liebe auch weitergeben, weil Gott sie durch dich auf andere fließen lässt. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die mir bewusst macht, der Geist Gottes wirkt in uns allen. Ich bin nicht alleine. Er gibt meinem Herzen und meiner Seele Zuversicht und Mut. Aber er wirkt auch in meinem Bruder oder meiner Schwester, die andere Meinung ist wie ich. Weil der Heilige Geist nicht nur für mich gepachtet wurde, sondern er ist in uns allen. Und wenn ich mir eingestehe, ja, der Heilige Geist wirkt in mir, dann muss ich mir auch eingestehen, der wirkt auch in meinem Bruder oder in meiner Schwester. Unter diesem Motto können und sollten wir wirklich versuchen, Konflikte nicht zu scheuen. Natürlich nicht. Aber gleichzeitig versuchen, dass dieser Konflikt uns wieder zum Frieden bringt. Heute, wo wir vor allen Dingen in dieser Welt so von Kriegen und Konflikten umgeben sind, sind wir mehr denn je aufgerufen, Frieden zu verbreiten. Und deswegen lasst uns hier bei uns anfangen, weil dann können wir auch diesen Frieden nach außen tragen. Der Herr segne uns und helfe uns dabei, diese Worte wirklich in die Tat umzusetzen. Amen.